Ja, schönen guten Morgen und willkommen zur dritten und leider auch schon letzten Folge unserer täglichen Neuronews vom EEN-Kongress aus Chicago im Rahmen unserer Roche-Nervennahrung-Podcast-Reihe. Mein Name ist Matthias Meurer und ich sitze heute hier zusammen mit Professor Simon Feißner aus Bochum, mit dem ich mich über den dritten Tag unterhalten werde. Und da gab es wirklich ja auch ganz interessante Sachen. Aber Simon, ich sage erstmal schön, dass du da bist. Und wie war der Kongress bisher für dich?
Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein und mit dir darüber zu sprechen. Ich muss sagen, der Kongress gefällt mir sehr gut. Es ist ein großes Meeting, ungefähr 12.000 Teilnehmende, die an dem Kongress teilnehmen. Sehr international, wirklich sehr breit ausgewogen mit sehr schönen Fortbildungssessions, aber eben auch wirklich sehr guten klinischen wissenschaftlichen Sessions, wo auch einiges an neuen Daten gezeigt worden ist. Also ich muss sagen, ich bin sehr angetan, sowohl vom Kongress als auch von der Stadt mit der schönen Skyline und interessante Architektur und
Ja, aber das Kongresszentrum ist wirklich riesig. Ich glaube, das kann man den Zuhörern in Deutschland gar nicht klar machen, was das hier für gigantische Hallen sind, durch die man da streitet. Ne? Also man läuft, glaube ich, Kilometer, bis man von dem einen zum anderen Raum gelaufen ist. Also ich bin da auch tief beeindruckt von, was die hier für Kongresszentren haben. Aber in Amerika ist halt alles größer.
Ja, ist alles größer, das stimmt. Ja, aber man legt schon ganz ordentliche Wege zurück, das ist richtig.
Genau. Heute, ich hatte schon angedeutet, war ja diese Clinical Trial Session. Das war eine relativ, ich sag mal, doch gut gespreizte Sitzung, wo doch viele, viele Gebiete angestritten wurden. Unter anderem auch natürlich Gebiete, die für uns als Neuroimmunologen ganz interessant sind. Ne? Also es gab ja Neuigkeiten zur MOGAD, ne?
Es gab Neuigkeiten zum MOGAD, völlig richtig. Es wurden die Phase-3-Daten aus der Meteorit-Studie gezeigt, zum Satralizumab bei Patienten mit MOGAD. Es waren insgesamt 132 Patienten, die eingeschlossen waren, Patienten über 12 Jahre. Und das, was man da gezeigt hat, ist, dass die Patienten eine 68-prozentige Risikoreduktion gehabt haben für ein neues Schubereignis. Also sehr überzeugende Daten gegenüber Placebo. 87% der Patienten unter Satralizumab waren nach 48 Wochen schubfrei gegenüber 66% und ähnlich gut waren die Daten dann auch nach 96 Wochen. Da lag es bei 84 gegenüber 54%. Und insgesamt wurde es auch gut vertragen. Es gab wenige SAEs. Es gab einen Todesfall in der Satralizumab-Gruppe. Das waren Patienten mit einem malignen Melanom, offenkundig aber ohne Assoziation zu der Therapie. Also letzten Endes die ersten Phase-3-Daten zu einer verlaufsmodifizierenden Therapie bei MOGAD und deshalb wirklich erwähnenswert.
Ja, das war schon ziemlich spannend. Ich meine, ich weiß nicht, ob du die Tage vorher auch in der, also sagen wir mal, Session warst, wo es um wissenschaftliche Beiträge auch zur MOGAD ging. Die größte, sagen wir mal, Kontroverse ist ja wirklich überhaupt, ob man es behandeln muss oder nicht. Ne?
Völlig richtig.
Und da waren ja auch durchaus, wir hatten es schon mal in der ersten Folge auch angesprochen, ganz andere Auskünfte, dass eben die, sagen wir mal, Rezidivrate ja doch sehr, sehr gering ist, wurde ja auch teilweise dargestellt. 50% ist ja das, was man immer so sieht, was ja jetzt auch in dieser Gruppe gezeigt ist. Aber muss natürlich auch sagen, es war ja hochselektiert. Die mussten ja Aktivität haben.
Richtig, erstmal, ne? Genau. Die mussten Aktivität haben. Aber das ist natürlich ein richtiger Punkt. Das hatte Annette Langer-Gold in der Session, ich meine, zwei Tage davor vorgestellt. Letzten Endes ja auch gezeigt, dass die Patienten selten Schubaktivität haben im Verlauf. Ich meine, das war deutlich unter 15%. Und deshalb ist das sicherlich eine spannende Frage, wie selektiert man die Patienten richtig? Also wahrscheinlich wird man schon Patienten, die eine gewisse Aktivität haben, also die eine gewisse Schubaktivität haben müssen, selektieren müssen für eine Therapie mit Satralizumab.
Auf der anderen Seite hat mich so ein bisschen gewundert irgendwo die Tatsache, dass die ja schon sehr aktiv sein mussten. Ich hatte da irgendwie gelesen in den Einschlusskriterien, irgendwie sogar zwei Ereignisse irgendwie sollten die haben davor.
Ja, oder? Genau. Ich meine, es waren zwei Ereignisse. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob es innerhalb von einem Jahr oder innerhalb von zwei Jahren.
Ich hatte so das Gefühl, das war schon eine sehr aktive Population. Ja. Und ich frage mich dann immer, würde man eigentlich bei so einer Erkrankung, wenn man die mit Antikörpern diagnostiziert hat, überhaupt so lange warten,
das
dass sie die Aktivität haben?
Völlig richtig.
Also mir schien dieses Klientel sehr selektiert zu sein, da im Hinblick auf entzündliche Aktivität, was vielleicht dann nicht unbedingt die Gesamt-MOGAD-Population abbildet.
Also wahrscheinlich
ich finde diese diese Frage, wen behandelt man? Also die hatten ja auch einige, sagen wir mal, negative prognostische Faktoren. Da gehen mit den PLP-Antikörpern, fand ich ganz interessant. Oligoklonale Banden, das war ja sehr hilfreich, diese Geschichte, dass man bei denen vielleicht auch eher dran denken sollte, dann zu therapieren.
Das fand ich auch sehr spannend in der Session am Vortag.
Ohne jetzt, sagen wir mal, Wasser in den Wein zu gießen, war natürlich schon eine sehr positive und auch gute Studie. Ich denke, das wird auf jeden Fall in Zukunft eine Rolle spielen, das Atralizumab als erste, wahrscheinlich dann auch zugelassene Therapie für die MOGAD.
Aber natürlich ist die Frage auch, welche Patienten möchten wir vielleicht dann doch eher mit Rituximab behandeln, ja, und bei welchen Patienten haben wir vielleicht eher einen Vorteil mit einer IL-6-gerichteten Therapie. Die Frage wird sicherlich dann uns noch beschäftigen werden.
Auch da sind wir natürlich noch am Anfang. Ja. Dann war ja nochmal was, was so ein bisschen uns auch berührt in der MS, das war diese Optikus-Behandlung. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, das war eine kleine Studie, eine Phase-2-Studie zum Privosektor. Das ist eine Substanz, die offenkundig neuroprotektiv wirkt, unter anderem über die erhöhte Freisetzung von Neurotrophin von CNTF. Und zwar über einen neuroprotektiven Signalweg FOXO3. Und das ist das Acuity Trial gewesen, wo letzten Endes Patienten eingeschlossen worden sind, die eine RBN gehabt haben mussten, aber nur einseitig. Und das ist dann eine placebo-kontrollierte Studie letzten Endes gewesen. Die Patienten haben zusätzlich aber noch Cortison bekommen für die Behandlung der Retobulbinuritis, sind über 5 Tage dann mit dem Privosektor behandelt worden. Und dann waren, der primäre Endpunkt war eben Safety als Outcome. Sekundäre Endpunkte waren unter anderem die retinale Nervenfaserschichtdicke, Neurofilamentfreisetzung und ähnliches. Und das ist ein positives Trial gewesen. Das heißt, nach einem Monat und auch nach 6 Monaten gab es eben eine deutlich dickere retinale Nervenfaserschichtdicke unter der Substanz gegenüber Placebo. RNFL war 30% höher nach 6 Monaten. Auch die Ganglienzellen in der Plexiform Layer war 43% besser und auch der Visus war etwas besser. Also das fand ich schon spannend, muss man sagen, gerade wenn man eben auch über die Richtung nachdenkt, wie möchte man was zusätzlich Neuroprotektives gerade in so einer Schubsituation mit reinnehmen, aber es war natürlich jetzt auch eine kleine Studie,
ja, muss man natürlich klein, auch sagen,
war sehr, sehr klein.
Wenige Patienten. Ich weiß nicht, du bist da wahrscheinlich viel erfahrener als ich jetzt, aber in Bezug auf diese OCT-Parameter, kann man da direkt eigentlich einen Rückschluss auf klinische Verbesserung ziehen, wenn sich irgendeine Schicht verdickt?
Ja,
oder?
Völlig richtig. Das ist sicherlich immer so ein Drawback, den man da sehen muss. Also kann man natürlich irgendwie so nicht. Das, was ich schon vielversprechend fand, war, dass auch Neurofilament etwa 45% besser gewesen ist oder runtergegangen ist gegenüber Placebo. Das heißt, also da gab es also auch ein Signal und der Visus, der war, Kollegen haben gesagt, signifikant besser. Aber ich glaube, da muss man zum einen ein größeres Patientenkollektiv sich anschauen und zum anderen auch einen längeren Zeitpunkt haben, um dann wirklich sagen zu können, okay, das ist ein klinisch relevanter Effekt, den man da letzten Endes auch gesehen hat.
Aber man muss ja sagen, man ist ja immer auch dankbar, wenn sagen wir mal, solche Innovationen dann auch kommen. Also ich denke,
ja, und ich muss auch sagen, gerade auch, wenn es ja präklinisch wirklich vielversprechende Daten gibt. Ja, das heißt, da gab es unter anderem Daten aus Zellkultursystemen, Tiermodellen, die gezeigt worden sind, die da also gezeigt haben, dass es potenziell neuroprotektiv ist, und wenn sowas dann tatsächlich auch in der Studie funktioniert, finde ich das immer eine schöne Sache. Ja, dann Matthias, du hast ja auch dich mit der Myasthenie beschäftigt. Es gab ja einiges zu Myasthenie auf diesem Kongress bisher in verschiedenen Sessions. Vielleicht könntest du das auch einmal zusammenfassen.
Ja, ich finde, was im Moment bewegt bei den neuromuskulären Erkrankungen abgeht, ist schon eigentlich eine tolle Zeit. Also es ist wirklich extrem dynamisch. Klar, Myasthenie war auch in der Session Clinical Trials, fand ich auch eine sehr, sehr interessante Studie. Und zwar der Nimble Trial mit Cemdisiran. Also letztlich eine Small Interfering RNA Monotherapie, die vorgestellt worden ist, wobei die Studie ja tatsächlich ein bisschen komplizierter war. Also dieses Cemdisiran, dieses Small Interfering mRNA Molekül ist letztlich dazu da, um die Produktion des Komplementfaktors C5 runterzufahren. Und das ist ja an sich schon ein interessanter Ansatz, weil man ja letztlich mit der monoklonalen Antikörpertherapie immer das Problem mit den Meningokokkeninfektionen hat. Ne? Und von daher natürlich, das auf zellulärer Ebene die Produktion zu verhindern und damit vielleicht auch letztlich die Effektorfunktion zu beeinflussen, das ist schon wahnsinnig interessant, muss man sagen. Und ich sagte, die Studie war eigentlich vierarmig geplant, also Placebo versus Cemdisiran und dann aber noch eine Kombination von Cemdisiran plus Pozelimab, also ein relativ schwach wirksamen Antikörper gegen C5. er hatte erklärt, dass sie das damals noch gedacht hatten, weil da noch nicht klar war, wie wirksam die C5-Blockade ist bei Myasthenia gravis und dann noch das Pozilimab alleine, also vierarmige Studie. Und tatsächlich war das Cemdisiran eigentlich der beste Arm, ja, muss man sagen. Also das alleine gegen Placebo war eigentlich besser als das, der Antikörper alleine, und die Kombination hat eigentlich auch nicht mehr viel draufgebracht. Und immerhin im MG-ADL minus 2,3 Punkte gegenüber der Vergleichsgruppe, im QMG minus 2,8 Punkte wegen der Vergleichsgruppe. Das ist sogar ein bisschen besser als das, was wir so aus den C5-Studien bekommen. Und auch wenn man sich diese Pyramidenblots angeguckt hat, also um wie viele Punkte sich das ändert, war das schon ein ziemlich überzeugendes Ergebnis, muss man sagen. Ist jetzt auch, glaube ich, gerade publiziert worden. Ich glaube, Lancet oder so war die Publikation. Ich will mich nicht festlegen, aber zumindest ist es nachlesbar, die ganze Studie. Und ich finde, sehr, sehr interessanter Ansatz. Also da muss man sagen, mit der Myasthenie geht wirklich im Moment eine ganze Menge. Und dann, ich will auch nicht Gefurulimab unerwähnt lassen. Das ist ja auch eine Studie gewesen, die praktisch neu gezeigt worden ist. Also wieder eine neue Substanz. Gefurulimab ist auch eine C5-Blockade, ist aber auch ein ganz interessanter Ansatz, weil es ein Schwerkötten-Antikörper ist oder Nano-Antikörper, kann man sagen.
Ja.
Das ist ja, ich weiß nicht, ob du weißt, wo das herkommt. Ich war da total fasziniert.
Nee, das weiß ich nicht.
Aus welcher Spezies das ist. Also von Kameloiden und Haifischen ist das abgeleitet. Schwerkettenantikörper.
Okay.
Und diese Schwerkettenantikörper sind halt wesentlich kleiner. Und dadurch, dass sie wesentlich kleiner sind, können sie in weniger Volumen auch gelöst werden. Und das macht es halt möglich, das in eine Subkutanspritze zu packen. Und der nächste Trick ist, dass man es gekoppelt hat als Albumin über eine Linkerfunktion. Und über das Albumin, was eben auf dem C3- oder N-terminalen Ende sitzt, hat man eben die Chance, über den FcRn-Blocker, über den FcRn-Rezeptor, Entschuldigung, da im Prinzip die Halbwertszeit zu verlängern. Also man hat im Prinzip eine kleines Volumen, was nur einmal die Woche gegeben werden muss als C5-Blockade. Und das macht es interessant.
Fand ich auch sehr interessant und sehr attraktiv potenziell, muss man sagen. Ja. Und es war ja auch eine recht große Studie mit 260 Patienten, die da.
Denkst du auch, das hat schon seine Berechtigung, ne?
Total. Ja, muss man sagen. Ja. Und das, und die klinischen Effekte, die waren ja auch sehr überzeugend, sowohl was MG-ADL als auch was QMG angeht.
Genau, ich habe die Zahlen da, ich kann es also minus 1,6 MG-ADL und 2,1 QMG. Das ist eigentlich so im Rahmen dessen, was wir auch grundsätzlich kennen. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, das hat schon auch zumindest auf Patientenebene eine gewisse Attraktivität. Selbstadministration und eben einmal die Woche. Ich meine, letztlich, ich glaube, die einzige Selbstadministration im C5, die man im Moment hat, ist ja täglich mit dem Zilucoplan.
Ja, das Zilucoplan,
genau. Und das ist schon, ist zwar sehr wirksam, keine Frage, aber ist natürlich schon eine ganz schöne Bürde.
Ja, das stimmt.
Also ich würde denken, ja, das hat sicherlich auch eine ganz gute Perspektive.
Ja.
Und lass uns bei der Session bleiben, weil wie gesagt, das war wirklich breit. Für einen Stroke war auch noch was, und das ist gut, weil ich glaube, wir haben mit dem Stroke relativ wenig bisher gesprochen, aber da gibt es jetzt auch ganz interessante Daten, ne?
Ja, das fand ich unglaublich spannend, und das ist sicherlich etwas, was unseren Alltag verändern kann. Das war das Oceanic Trial, wo Asundexia in 50 Milligramm einmal am Tag untersucht worden ist. Das ist ein Faktor 11 Inhibitor. Ein Faktor 11 ist, wenn wir nochmal drüber nachdenken, intrinsischer, extrinsischer Signalweg wichtig für die Thrombinbildung und entsprechend für die Gerinnung. Und das sind Patienten gewesen, die letzten Endes entweder einen nicht embolischen Infarkt gehabt haben mussten oder eine High-Risk-Tier und alle auch Atherosklerose irgendwie in einer gewissen Form vorweisen mussten oder aber zum Beispiel einen Plaquen-Doppler, nicht lakunären Stroke. Das waren so die Einschlusskriterien. NHSS-Score bis 15.
Darf ich dich da gerade nochmal fragen, weil ich bin da nicht so drin im Feld, aber die durften weiterhin ihren Thrombozytenaggregationshemmer Aspirin haben, ne?
Völlig richtig, das war der Punkt. Das heißt, das war add-on. Also ich fand es auch ein bisschen, ich fand es nicht ganz korrekt, weil sie haben geschrieben gegenüber Placebo, aber das waren ja alles
irgendwie nicht so 100%.
Das fand ich auch nicht super, super geschrieben, aber es war so, dass die Patienten entweder eine Monotherapie mit Aspirin hatten oder eine duale Plechtenhemmung mit Aspirin und Clopidogrel, und das haben sie dann wiederum auch randomisiert, sodass in beiden Gruppen, wirklich große Studie mit über 12.300 Patienten, dass in beiden Gruppen dann auch ein gleicher Anteil von Patienten mit der dualen Plättchenhemmung waren. Und die Studie war positiv, ist jetzt auch gerade am 15. April im New England Journal publiziert worden, mit einer Hazard Ratio von 0,74, also 26%ige Risikoreduktion für ein neues ischämisches Ereignis. Und das, was die Autoren auch herausgestellt haben, war, dass diese Risikoreduktion sofort losging. Ja, das heißt, die Schere, die ging sehr früh auseinander, direkt nach Einstellung, nach Randomisierung. Und das, was uns natürlich umtreibt, ist die Frage, wie sieht es mit Blutungsrisiko aus? Und das war nicht erhöht. Ja, also da muss man sagen, es ist also wirklich eine Substanz gewesen, die uns vielleicht einen Add-on-Effekt bringen kann, um neue Schlaganfälle bei Patienten mit schweren Infarkten oder eben einer High-Risk-Tier zu reduzieren. Und deshalb fand ich das wirklich.
Das ist ja dann auch das erste Mal, dass wir wirklich ein Kombi hätten, die nicht die Blutungsgefahr hochtreibt.
Genau. Ne?
Und die Kombi ist ja schon auch, was jetzt die Wirksamkeit angeht, eigentlich gewünscht. Da würde man ganz gerne machen beim Schlaganfall. Also ja, ich war da auch ganz begeistert. Also das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, der hätte noch klarer sagen müssen, dass es eigentlich ja auf die Standardtherapie rausgeht. Ja, und dann waren wir ja noch in der Late-Breaking-Session. Ne? Und Late-Breaking-Session, das ist jetzt auch mal für uns als MSO-Logen ganz interessant gewesen. Ne? Nämlich, wir haben die Phenibutinib-Daten gesehen von den beiden schubförmigen Studien, FENhance 1 und 2. Ne?
Genau, da haben wir alle drauf gewartet, dass wir endlich die FENhance 1 und 2 Studiendaten soweit mit sehen. Und es gab ja Pressemitteilungen, die auch schon viel diskutiert worden sind, interpretiert worden sind. Das, was sich da jetzt gezeigt hat, ist, dass die Schubrate gegenüber Teriflunomid über beide Studien bei mindestens 50% niedriger waren als beim Teriflunomid. Das heißt, in der FENhance Studie 1 lag die Schubrate beim Teriflunomid bei 0,125 und für das Phenibutinib bei 0,061 und für FENhance 2 war es 0,13 versus 0,05. Also eine deutliche Risikoreduktion, was neue Schübe letzten Endes angeht. Und das, was man zu der Studie sicher sagen muss, ist, das ist eine recht junge Patientenpopulation gewesen. Im Schnitt waren die Patienten 36 Jahre alt. Jüngere Patienten haben auch mehr davon profitiert vom Phenibutinib als Patienten über 40 Jahre. Und dann war natürlich auch die große Frage, wie sieht es denn aus mit der bestätigten Behinderungsprogression nach 12 Wochen? Und da war es in der gepoolten Analyse signifikant mit einer Risikoreduktion von 16%, also Hazard Ratio von 0,84, in den einzelnen Studien aber letzten Endes nicht. Aber das ist sicherlich ein spannender Effekt, auch mit einer, wie man sagen muss, schon recht niedrigen Schubrate bei der Teriflunomid behandelten Gruppe.
Und ja, das die fand sehr ich wirklich konsistent ist aus den
richtig,
Studien, die wir kennen.
So wie also
das
auch
matcht
mit den anderen.
Eigentlich sehr gut für die anderen, ne, die wir haben.
Ja.
Aber ich muss schon sagen, also mich hat das Ergebnis wirklich überrascht, weil sowas haben wir ja eigentlich mit den BTKIs bisher noch nicht gesehen, ne, dass
völlig
so eine
richtig
klare antientzündliche Hemmung ist. Ich meine, man hat ja schon gesagt, okay, ist jetzt nicht schlecht, die Schubraten, die da auch generiert worden sind, aber nochmal jetzt auf Teriflunomid 50%, ne, 58%, ne, so waren die Zahlen.
Überraschend
mehr,
positiv.
Das ist wirklich überraschend. Ne?
So wie wir es von der BC-Depletion eigentlich kennen, wenn man mal so die in die alten Studien reinguckt.
Ja, also eigentlich muss man sagen, das geht ja schon in Richtung auch der Studien zur BC-Depletion. Würde das, ziehst du für Schlüsse daraus, wenn du das siehst? Das ist ja schon eigentlich überraschend, ne? Also man hätte sich wahrscheinlich gefreut, wenn es so ein bisschen unterschiedlich gewesen wäre, ja.
Ja, wir haben ja ganz viel darüber diskutiert, wo wollen wir es eigentlich einsetzen, ja. Und viel, das, was ja sicherlich so ein Punkt gewesen ist, ist so diese Idee in einer Sequenztherapie, zuerst vielleicht eine BC-Depletion und dann irgendwann umstellen auf eine BTK-Hemmung. Jetzt mit den doch sehr positiven Daten, auch bei jüngeren Patienten, muss man sagen, ist das sicherlich auch was man sich auch da vorstellen kann. Dass man also auch bei jüngeren Patienten mit einer Therapie wie mit dem Phenibutinib letzten Endes reingeht. Das wäre so das, was ich mir da vorstellen könnte.
Definitiv, man will ja die hochinflammatorischen jungen Patienten ja nicht unbedingt jetzt mit einer minderschweren Substanz behandeln. Aber auf der anderen Seite, wenn man natürlich, ich mag dieses Wort nicht, aber diese duale Wirkung hätte dann schon zu Beginn, ja, dann ist das natürlich schon eine Perspektive. Und also ich war, muss ich sagen, schon überrascht. Und ich meine, wir können noch ein Wort, weil das vielleicht auch wichtig ist, zu Nebenwirkungen verlieren, was die Leber angeht, weil das ist ja das, worauf auch alle gucken. Da hast du, glaube ich, auch die Zahlen, ne, so ein bisschen. Ne?
Das ist richtig, ja. Also die Leberwerterhöhung, es gab einen Patienten mit einem positiven Hyslaw in der Phenibutinib-Gruppe. Und ansonsten waren die Leberwerterhöhungen ein bisschen mehr in der in der Fenebrutinib-Gruppe gegenüber der Teriflunomid-Gruppe in der FENhance 1.
Aber auch FENhance im einstelligen 2, Prozentbereich.
Im einstelligen Prozentbereich. Ja. Also insgesamt niedriges Signal, muss man sagen. FENhance 2 war es eigentlich ausgeglichen, wenn man sich das so anschaut. Also das ist schon spannend und ist sicherlich auch dem geschuldet, dass man da jetzt auch häufigere Leberwertkontrollen gemacht hat. Das muss man sicherlich dann nochmal diskutieren, wie das dann im Alltag wäre, wenn man es dann einführen würde und wie dann so ein Setting ist. Bei Tulodrotinib machen wir jetzt zumindest im Compassionate Use alle drei über 3 Monate wöchentliche Leberwertkontrollen. Fenebrutinib müssen wir dann mal schauen, wie es uns dann im Alltag begegnen wird.
Aber insgesamt, finde ich, waren das doch jetzt mal ganz gute Nachrichten.
Ja,
also
ja.
Ich glaube,
hat einen beruhigt.
Diese
ja,
BTKI-Geschichte hat einen ja schon irgendwie so ein bisschen Achterbahnfahrt
total,
erinnert.
Total.
Und dementsprechend muss man sagen, ist das jetzt doch eigentlich ein ganz schöner Abschluss dieses Kongresses und vielleicht auch ein ganz schöner Abschluss hier unserer heutigen Folge. Simon, ich danke dir für die total spannenden Informationen aus den Sessions und war schön, sich mit dir zu unterhalten. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite und noch einen schönen Tag.
Ja, das war unser tägliches Neuronews-Update vom EEN-Kongress aus Chicago. Wir hoffen, es hat Ihnen, hat euch gefallen. Sie finden diese und alle weiteren Nervennahrung-Episoden auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. oder einfach nach Nervennahrung Podcast googeln. Das war's vom AEN Chicago. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis bald.